Liebe Gemeinde, es ist jetzt fast 50 Jahre her, dass im englischen Woodstock ein großes Jugendereignis stattgefunden hat. Hat jemand von euch davon schon was gehört? Wem sagt das was? So einige noch. Wir haben auch einige 68er, glaube ich, noch hier unter uns, ja? Das war ein großes Event, wie man heute sagen würde, wo Tausende von Jugendlichen, jungen Erwachsenen zusammengekommen sind, die sich zusammengefunden haben als eine Generation, die voller Protest gegen ihre Eltern war. Die Elterngeneration gegen diese verstaubte alte Generation, die zum Teil auch noch mitverantwortlich war für die schreckliche Zeit des Dritten Reichs, die in ihrer Moral, wie sie in den Eindruck hatten, rückständig waren. Und sie haben gegen diese alte, überkommene Moral und diese überkommene Gesellschaft, wie sie meinten, jedenfalls protestieren wollen. Sie haben dadurch eine große Zahl von Jugendlichen angesprochen. Es wurde viel Alkohol konsumiert, es wurden Drogen konsumiert, genommen. Und es wurden Hard-Rock-Lieder gesungen, Metal, diese heftigen Lieder, angestimmt dort in der großen Masse. Und ich weiß auch, dass meine Eltern und andere damit überhaupt nichts anfangen konnten. Im Gegenteil, es wurde dann eher noch beschimpft. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, welches das erste Lied war, das damals auf diesem Woodstock-Festival von diesen Jugendlichen angestimmt worden ist. War es ein Protestlied? Ein Lied mit Hard Rock? Ein Protestlied? Nein. Ich habe es vor einigen Wochen schon einmal erwähnt. Es ist ein Lied gewesen, das den Kehrvers hat: Sometimes I feel like a motherless child. Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind. Das will so gar nicht recht passen zu dem, was damals passiert ist. Dass solch ein Lied am Anfang eines Festivals stand, wo Jugendrevolte zum Ausdruck gebracht wurde. Mich hat das im Nachhinein noch erschüttert, weil mir da deutlich wurde, was zutiefst eigentlich das Problem und die Not jener jungen Menschen damals gewesen ist. Dass sie in sich eine tiefe Trostlosigkeit gehabt haben müssen. Sich zu fühlen wie ein Kind ohne Mutter, verloren und innerlich leer. Ja, war vielleicht dieser Protest, der da lautstark und provozierend rüberkam, vielleicht sogar ein Ausdruck, ein Hilfeschrei dieser tiefen Gottverlassenheit? War es ihnen nicht in erster Linie um Trost zu tun? Ich habe mich gefragt, ob nicht auch manche Menschen, die sich heute ähnlich vielleicht so aneckend und so voller Protest zeigen, ob nicht letztlich das auch ein Hilfeschrei ist, den wir aber neu hören müssen, tiefer zu schauen, hineinzuschauen und zu fühlen in das Herz des Menschen, der sich so gibt. Manch einer hat das erlebt, wenn er im Kaufhaus mit seiner Mutter war als Kind und irgendwo fasziniert von den Dingen, die da zu sehen waren, sich losgemacht hat von der mütterlichen Hand und irgendwann merkte es, dass die Mutter nicht mehr da ist. Und dann war der Kummer groß, die Tränen flossen. Und dann andererseits hörte man dann irgendwann die Ansage, eine Mutter wird verlangt, zum Treffpunkt, zum E-Point zu kommen, weil die kleine Sarah oder der kleine Hans dort eine Mutter sucht. Losgerissen zu sein von der Hand des Schöpfers, gottlos zu sein in diesem Sinn, ist die tiefste Trostlosigkeit, die es im Leben von Menschen gibt. Und die hilft auch kein Protest, der hilft auch kein moralischer Zeigefinger. Der hilft nur eins, dass sie Gott wieder kennenlernen, als den, von dem es heißt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Dass diese Trostlosigkeit ihren Grund in dieser Trennung vom Vater letztlich hat und es darauf ankommt, sie einen Menschen zurückzuführen in diese Urgeborgenheit. Wir haben einen Gott, der in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, um uns genau diesen Frieden zu geben und genau diese tiefe Wunde zu heilen, die in uns geschlagen ist, weil wir uns von der Hand des Vaters losgerissen haben. Menschen, die diesen Trost nicht finden, sie suchen ihn woanders und auch da müssen wir tiefer schauen. Manch einer, der sich durch übermäßiges Essen an Kummerspeck anfuttert, tut das aus Trostlosigkeit. Kummerspeck heißt es ja nicht umsonst. Andere, die sich betrinken, im Alkohol versinken, sie wollen damit eine tiefe Trostlosigkeit überdecken und aus ihr fliehen. Manche können gar nicht genug kaufen, Kaufsucht, sich trösten, wenn man möglichst viel kauft und sich anschafft. Manche fliehen in ihre Arbeit. Auch das kann eine Ausflucht sein. Manche in virtuelle Welten des Internets. Manche unternehmen sexuelle Fantasien und erotische Abenteuer. Und. Manchmal glaube ich, dass dies alles uns tiefer sehen lassen sollte, was eigentlich die Not ist. Dass man nur letztlich ein Trostpflaster sucht, weil man den wahren Trost nicht findet. Ich wünsche mir und uns, dass wir Menschen so sehen könnten. Und ich glaube, dass Jesus sie genau so wahrgenommen hat und dass genau er darum die Menschen auch erreichen konnte. Weil er nicht ihnen mit Ablehnung und mit Vorwürfen begegnete, sondern weil er ihnen mit einer erbarmenden Liebe begegnete, die ihre Herzen anrührte, die die tiefste Not ansprach und sie deshalb sich ihm voller Vertrauen zugewandt haben. Ich denke, dass manche dieser Trostpflaster nicht nur von Menschen gesucht werden, die Gott nicht kennen, sondern möglicherweise auch von Kindern Gottes, weil auch sie nicht den Weg zum Trost kennen, weil sie auch Trostpflaster suchen, aber nicht in der Lage sind, den wahren Trost dort zu suchen, wo er zu finden ist, sich lieber in andere Dinge hineinflüchten. Gott hat seinem Volk Israel damals öfter Zusagen zurufen müssen, ich bin euer Tröster, kommt doch zu mir, ich gebe euch das, was euch fehlt. Aber sie suchten ihren Trost überall anders als nur bei ihm. Wir haben es verlernt, dass wir uns mit unseren Schwächen und Traurigkeiten und Verletzungen nicht verstecken und in das Schneckenhaus zurückziehen und dann andere Trostpflaster suchen. Wir haben es verlernt, uns vor Menschen und Gott damit zu öffnen. Wir schämen uns, dass es Trostlosigkeit, dass es Angst, dass es Enttäuschung und Schwachheit bei Kindern Gottes doch nicht geben kann. Dadurch aber bringen wir uns um viele Erfahrungen getröstet zu werden, wirklich getröstet zu werden. Und deshalb, Gott sagt, ich bin euer Tröster. Jesus hat den Heiligen Geist Tröster genannt, wie du schon vorhin gesagt hast. Ich will den Vater bitten, sagte, und will euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Er wird bei euch sein und wird in euch sein. Jesus will den Jüngern einen anderen Tröster geben. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass Jesus selbst ein Tröster gewesen ist. Wie schon gesagt, weil er die Herzen der Menschen zutiefst kannte und deshalb an die Stellen hineinkam, wo sie Trost, wo sie Vergebung, wo sie Gemeinschaft mit Gott als tiefsten Trost nötig gehabt haben. Wer kannte seine Mitmenschen besser als Jesus? Sie kannte. Und er musste sagen, er vertraute sich ihnen nicht an, er wusste, was im Menschen war. Jesus hat so oft bewiesen, dass er die Menschen kannte, sonst hätten sie sich ihm nicht zugewandt, voller Vertrauen. Hat Jesus unser Vertrauen wirklich schon bekommen? Oder suchen wir hier und da doch woanders unseren Trost, unsere Hilfe, statt zu ihm zu kommen, betrüben ihn dadurch, weil er uns den Trost geben könnte, den wir sonst nicht wirklich finden? Einer kennt die Tiefen unserer Seele besser als wir selbst, der Heilige Geist. Darum lebt er in uns und er will uns an den Strom der Liebe Gottes anschließen. Er ist ja schon hat er schon die Liebe Gottes in unser Herz hineingegeben. Aber nun möchte er auch, dass unsere Herzen davon berührt werden. Dass wir mit dem, was uns Kummer und Not macht, ihm öffnen, dass er uns trösten und helfen kann. Er weiß, was wir brauchen. Auch in einer anderen Stelle kommt das in einer sehr tiefen Weise zum Ausdruck, die der Apostel Paulus in Römern geschrieben hat. In Römer 8, Vers 26 und 27. Da schreibt er, desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er, der Heilige Geist, vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Dass da, wo wir uns trostlos fühlen, wo wir keine Worte finden, uns aber im Gebet dem zuwenden, der unser Tröster ist, dass wir dann, auch wenn wir selbst noch keine Worte finden, doch wissen dürfen, da ist eine Kommunikation vom Heiligen Geist in uns, der unsere Not viel tiefer spürt und ausdrücken kann, als wir, der sie zum Vater hin transportiert. Er, der Heilige Geist, vertritt uns Kinder Gottes in unseren tiefsten Nöten beim Vater. Welch ein Geschenk. Und wenn man dann auch keine Worte findet, so spürt man doch, das habe ich es oft erlebt, dass dann wirklich ein Trost, ein Frieden ins Herz kommt, der überirdisch nur zu erklären ist. Gott selbst ist der wahre Tröster jedes Menschen. Der Heilige Geist will immer mehr unser Tröster sein, damit wir in unseren Tiefen, in unseren Nöten, unseren Problemen wirklich wirklichen Trost, tiefen Trost und tiefen Frieden finden können. Warum finden wir oft nicht den Weg zu diesem Trost? Ich habe mich gefragt, ob wir es noch verstehen zu klagen, wenn wir in Noten, in Nöten trostlos sind. Freilich, gejammert wird hierzulande nicht wenig. Über vieles wird kritisiert und geschimpft. Ständig sind wir unzufrieden. Angesichts dessen, wie gut es uns geht, sagt man, wir klagen auf einem hohen Niveau. Aber darum geht es hier nicht. Wenn wir wirklich in tiefe Not geraten, können wir dann zumindest nach einer gewissen Zeit unseren Schmerz, unsere Verzweiflung völlig ausdrücken? Können wir das benennen, was das ist? Können wir das aussprechen? Warum ist uns der gute, echte Sinn zu klagen abhanden gekommen? Es gibt mehrere Gründe. Weil wir im Ohr haben, dass uns als Kindern schon gesagt wurde, nun stell dich mal nicht so an. Es ist ja nicht so schlimm. Und dann erinnern sich manche an das, was der Apostel Paulus an einer anderen Stelle gesagt hat. Sagt Gott dem Vater Dank alle Zeit und für alles. Wo bleibt da noch Raum zu klagen? Sofort und immer für alles Dank zu sagen? Oder wir haben doch den Heiligen Geist als Quelle der Freude in unserem Leben, der uns zum Loben und Danken animiert. Im Heiligen Geist kann man doch nur danken, nur loben und dann beten. Klagen ist doch, passt doch gar nicht dahin, das ist doch Kleinglaube. Gefällt dem Heiligen Geist doch nicht, oder? Wir werden in unseren Gottesdiensten ins Lob Gottes hineingeführt. Und das ist so wichtig und es ist so gut. Das stärkt mich immer wieder neu, auch persönlich. Aber wäre es nicht manchmal auch gut, wenn wir auch im Gottesdienst Raum hätten zu klagen, wenn wir in tiefer Not sind oder wenn wir Nöte haben, dass wir unsere Nöte auch einmal ausdrücken können, um dann zum Lob Gottes hingeführt zu werden? Wie können wir unsere Klage denn ausdrücken? Es gibt in Jerusalem die Klagemauer. Viele gläubige Juden vor allem kommen dorthin, um zu beten. Da stecken sie kleine Zettel in die Ritzen der Mauer, Steine, wo sie Nöte, Anliegen, Wünsche aufgeschrieben haben, um es dort einmal auszudrücken und dorthin zu bringen und dort auch zu lassen. Auch wir haben einen Ort, zu dem wir mit unseren Nöten kommen können. Es ist das Kreuz. Es ist Jesus, der Gekreuzigte, der selbst vor Gott geklagt hat, als er dort hing. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei tiefster Trostlosigkeit, der dort aus ihm herauskam, herausschrie. Zu dem dürfen wir kommen und auch unsere Not herausschreien und ihm ausbreiten. Dies, was Jesus betete, war keine Klage gegen Gott, sondern er klagte damit vor seinem Gott. Und er fragte, warum hast du mich verlassen? Manchmal wird uns Christen ja die Warum-Frage verboten. Wir dürfen nicht warum, wir müssen wozu fragen. Gut und schön. Aber wenn wir nur noch mal eine Situation haben, wo wir nach dem Warum fragen, wo das unsere tiefste Not ist, wir es nicht verstehen, sollen wir die dann unterdrücken und umwandeln in ein Wozu? Warum nicht auch unser Warum Gott hinrufen, wie es Jesus auch getan hat? Warum denn nicht? Wir verbieten uns so vieles, weil wir es anders gelernt haben. Oder gewisse Dinge falsch in unserem Kopf programmiert haben, Bibelworte falsch aufgefasst haben, einseitig gesehen haben. Wir dürfen vor Gott auch diese ratlose Frage stellen. Wir brauchen unsere Tränen vor seinem Angesicht nicht gewaltsam unterdrücken. Lass doch deinem Schmerz freie Bahn, wenn es aus dir herauskommt. Sag doch ihm, schreie ihm doch deine Not, den Schmerz, mit dem du nicht alleine fertig wirst. Und wenn wir keine eigenen Worte finden, Jesus hat in diesem Schrei, in diesem Gebet am Kreuz, einen Psalm gebetet, den Psalm 22. Auch er hat dort keine eigenen Worte gefunden oder gehabt und hat dankbar diesen Psalm gebetet, in dem auch die Klage zum Ausdruck gekommen ist. Es gibt viele Psalmen, in denen geklagt wird, wo der Psalmbeter sein Herz ausschüttet vor Gott. Könnt ihr mal hineinhören in dem Psalm 102, wo auch so ein Beispiel dafür geschrieben ist. Gebet eines verzweifelten Menschen, der sein Leid dem Herrn klagt. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Wende dich nicht ab von mir, wenn ich in Not bin. Höre mich und antworte mir schnell, wenn ich dich zu dir rufe. Denn meine Tage vergehen wie Rauch, mein Körper brennt wie Feuer, mein Herz verdorrt wie Gras, auf nichts habe ich Appetit. Trostlosigkeit führt zu Appetitlosigkeit manchmal. Mein unablässiges Klagen hat mich bis auf Haut und Knochen abmagern lassen. Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Kreuzchen in Ruinen. Ich liege schlaflos. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Tag für Tag verhöhnen mich auch meine Feinde. Sie verspotten mich und beschimpfen mich. Ich esse Asche statt Nahrung und fülle meinen Becher mit Tränen. Und so geht es weiter. So hat der Psalmist nicht gegen Gott geklagt, sondern vor Gott. All das ausgegossen, was ihm Not gemacht hat. Wir dürfen das tun. Wir dürfen auch dann solche Worte benutzen. Es gibt in der Bibel sogar ein Buch, das heißt Klagelieder. Nämlich Jeremias, wo er die ganze Klage und Not des Volkes Israels ausdrückt über die Wegführung nach Babylon, über die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Klagelieder Jeremias. Die Psalmisten haben Gott nicht angeklagt. Sie konnten das nicht. Das war ihnen unmöglich. Gott auf die Anklagebank setzen, sich selbst als Richter, das ging nicht. Verwechseln wir Klagen nicht mit Anklagen. Sie haben vor Gott geklagt. Sie haben in klagender Weise sich vor Gott ausgebreitet, statt den Schmerz in sich selbst hineinzufressen. Es ist so gut zu wissen, dass ich mit meiner Klage zu Gott kommen darf. Gott hält unsere Klagen schon aus. Und es ist gut, wenn wir einen Menschen haben, zu dem wir kommen können, wo wir wissen, der hört mich an, der hält meine Klagen auch aus, statt schnell mit einem billigen Trost oder einer Erklärung zur Hand zu sein. Der kann mit mir auch vor Gott sein, schweigen und vielleicht auch Tränen vergießen. Etwa wenn es darum geht, Trauer und Verlust zu verarbeiten. Wichtig ist es auch, dass wir Klagen nicht mit Jammern verwechseln. Jammern, das wäre in Selbstmitleid zerfließen. Wer immer nur jammert und mitleidig um sich selbst dreht, der zieht sich nur immer selbst immer tiefer runter. Das wirkt selbstzerstörend. Und es wird nicht besser, sondern noch schlimmer. Wer sich selbst bemitleidet, sucht eigentlich keine Hilfe. Manch einer weidet sich an der eigenen Not, vielleicht nur um Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Oder die Bestätigung dafür, dass es einem ja doch so schlecht geht, dass niemand einem helfen kann. Nehmen wir doch Zuflucht zu dem, der gesagt hat, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Zu dem Tröster, dem Heiligen Geist. Tun wir es mitten in unserem Leid. Vielleicht ist es ja auch gerade deine Not, dass du bei deinem Vater, deiner Mutter diesen echten Trost, von dem Jesaja so selbstverständlich spricht, nicht kennengelernt hast. Was ist eine Not? Das kann einen jahrelang, ein Leben lang beschäftigen. Aber dann geh doch damit auch zu Gott, dann schrei ihm diese Not doch hin. Klage ihm diese Not, dass du das nicht erlebt hast. Und dann darfst du darauf vertrauen, dass durch Jesus du die Vaterliebe Gottes kennenlernst, die das ausgleichen kann, die im Laufe der Zeit diese Wunde schließen kann und du das erleben darfst. Ich will euch trösten, wie einer seine Mutter tröstet. Der Weg zum Trost führt oft über das Klagen vor Gott. Ein letztes noch, der Heilige Geist ist unser Tröster oft mitten im Leid. Ich bin noch eine Antwort schuldig auf die Frage, wie es mit dem Einwand ist, der sich auf Paulus gründet im Epheserbrief Kapitel 5, sage Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Welchen Raum lässt das noch für Klagen? Kürzlich kam ich ins Gespräch mit jemandem, auch über die Frage der Jahreslosung, auch über solche Fragen. Und dann erzählte sie mir, sie hätte kürzlich sowohl ihren Vater als ihren Schwiegervater zur Gabe tragen müssen. Und das ist schon schwer. Das war eine große Not. Da war auch Not da, da war auch Trostlosigkeit da. Aber zugleich, sagte sie, war sie doch dankbar dafür, dass dieser geliebte Mensch von seiner Krankheit jetzt erlöst ist, dass er jetzt beim Vater ist, dass es ihm jetzt besser geht als vorher. Und dafür konnten sie auch danken. Und da wurde mir deutlich, man kann zur selben Zeit klagen und danken. Weil es auch etwas gibt, wofür wir danken dürfen. Ihr könnt in eurem Leid, in eurem Schmerz getrost sein. Denn Psalmen, die oft mit einer Klage beginnen, führen oft später zum Trost. Und zwar oft schon, bevor sich die Situation äußerlich gewendet hat. Man kann klagen und zugleich doch auch in einer tiefen Dankbarkeit zu Gott stehen. Dass wir das nicht voneinander trennen, sondern zusammen sehen und dann auch zusammen erleben können. Ja, Gott hat in manche Schwierigkeiten und Nöte auch einen Segen hineingewickelt, hineingepackt, wie jemand einmal gesagt hat, die wir lernen dürfen auszupacken. Und auch in einer Not etwas zu sehen von dem Segen, den Gott auch jetzt noch für mich bereithält. Diese Welt braucht Menschen des Trostes. Barnabas in der Bibel war ein Mann des Trostes, Sohn des Trostes, hieß es zum Beispiel. Gott braucht Menschen, die Menschen in ihren Nöten zutiefst verstehen und auch den Trost erfahren haben, die sie durch Jesus, durch den Heiligen Geist empfangen haben. Damit wir Menschen werden wie Jesus, mehr und mehr. Dass Menschen bei uns das spüren, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir wissen, wovon sie auch sprechen, dass wir von einem Trost wissen, der auch ihnen vielleicht zur Hilfe werden kann. Dass wir Menschen des Trostes, des Beistands werden, für Menschen ein Wegweiser sein durch unser Leben zu dem hin, der gesagt hat, ich bin euer Tröster. Amen.